Herzlich willkommen zu Handelsrouten 2.0, dem E-Commerce-Podcast für Markenhersteller und Amazon-Händler. Diese Woche mit dem Thema So geht Markenvertrieb zwischen Hammer und Amboss. Der zweite Teil mit Rechtsanwalt und MBA Markus Nessler. Hallo Markus, schön, dass du diese Woche wieder da bist. Wir haben uns letzte Woche ja in der Folge verabredet und sind jetzt zwei Tage später, nehmen die nächste Folge auf, weil wir konkreter werden wollten. Vorstellen musst du dich, glaube ich, nicht nochmal. Ich sage den Hörern, die dich nicht kennen, hört einfach die letzte Folge. Da ist das Intro dazu und dann hole ich nochmal kurz die Hörer ab, die letzte Woche nicht dabei waren. Also wir haben in der letzten Woche rausgearbeitet, dass wir dass Preisprobleme häufig gar keine Preisprobleme sind, sondern Ausdruck deutlich größerer Veränderungen im Markt. Und wir haben diskutiert, welche Auswirkungen Plattformen wie Amazon oder auch die neuen Akteure wie Joybuy auf Sichtbarkeit, Vertriebssysteme und die Steuerungsfähigkeit von Markenherstellern haben. Und eine zentrale Erkenntnis war dabei, wer Sichtbarkeit, Ranking, Traffic, Daten und Plattformzugang kontrolliert, kontrolliert zunehmend den Markt. Und heute wollen wir einen Schritt weitergehen, denn wenn sich die Marktmechanik verändert, was sie gerade tut, stellt sich für die produzierenden Unternehmen, für Hersteller, Händler und Markenvertriebe, also oder vor allem für Hersteller und Markenvertriebe, die Frage, welche Funktion erfüllen wir denn jetzt im Markt? Wie machen wir unseren Job gut? Oder anders formuliert, vor allem mit Blick auf die Vertriebskanäle. Wer wird im Plattformzeitalter überhaupt noch gebraucht? Und darüber spreche ich heute wieder mit Markus Nessler. Hallo Markus, schön, dass du da bist.
Hallo Frank, vielen Dank, dass ich nochmal da sein darf.
Ja, warum gehen wir direkt rein? Warum müssen wir über Markenvertriebe sprechen? Wir reicht das nicht aus, wenn Marketing gute Marken baut und Vertrieb gute Umsätze macht? Warum Markenvertriebe?
Frank, genau das ist ja das, was die lange Logik ist. Und wenn du mit erfahrenen Vertriebsleuten sprichst, dann sagen die, das hat in den letzten 100 Jahren sehr gut funktioniert. Warum soll man daran was ändern? Heute reicht das nach meinem Empfinden nicht mehr. Viele Hersteller verlieren nicht deshalb Marktanteile, weil ihre Produkte schlechter werden, sondern weil sich die Marktmechanik verändert. Das heißt, die Art und Weise, wie Produkte überhaupt Teil der Kaufentscheidung des Endkunden werden. Und wenn man nicht Teil der Kaufentscheidung des Endkunden wird, kann man nicht gekauft werden. Ziemlich einfach. Heute geht es eben um Sichtbarkeit, Plattformzugang, Daten, Distribution, Handelsmacht, OEM-Zugänge. Deshalb müssen wir stärker über Vermarktungssysteme sprechen und nicht mehr über Stückwerk.
Hm. Ja, also du nennst das Ganze Marktmechanik und die Beobachtung, dass sich die Handelslandschaft verändert hat und damit ja eigentlich auch das, was die Organisation von produzierenden Unternehmen, von Markenherstellern, die haben ja in sich reingespiegelt, den Bedarf dieser Handelslandschaft, wie sie vor 20, 30 Jahren war. Oder umgedreht gesagt, die Unternehmen, die diese Handelslandschaft, diese meist mehrstufige Handelslandschaft gut bedienen konnten, die sind auch gewachsen, die sind heute relevant. Und jetzt sprichst du was mich wundert, du bist ja Rechtsanwalt und du sprichst jetzt häufig, du nutzt den Begriff Marktmechanik und sprichst weniger von Recht. Wie kommt das denn dazu?
Naja, weil sich der Erfolg oder der Misserfolg heute selten an einer Vertragsklausel entscheidet, ja, sondern an der Schnittstelle zwischen Vermarktungsstrategie, Vertriebssystem, operativer Umsetzung und rechtlicher Durchsetzung. Also das heißt, wenn man nicht weiß, was man will und wozu man es will und wie man es machen möchte, dann irrt man letztendlich von links nach rechts und es nützt dann ein für sich betrachteter selektiver Vertriebsvertrag auch nichts, weil wenn man nicht weiß, was man auf einem Klavier spielen möchte, dann braucht man auch kein Klavier. Ja? Das Recht ist also nur der Gestaltungsrahmen. Die eigentliche Frage lautet, funktioniert das Vermarktungssystem, wie ich es im Moment betreibe, überhaupt noch? Und bin ich in der Lage, meine Interessen als Markenhersteller eben in der Vertriebskette umzusetzen und durchzusetzen?
Ja, und wenn ich jetzt eigentlich das, was wir diskutieren, ist ja im Grunde auf dem Level oder in dem Feld von Strategieberatung. Und wo ist denn jetzt, du kommst aus der juristischen oder kommst von der juristischen Seite. Ich weiß aber, du hast ja auch im Vertrieb, ich glaube sogar direkt, bist groß geworden bei einem Markenhersteller, kennst den Vertrieb und hast auch ein wirtschaftliches Studium berufsbegleitend abgeschlossen. Der Blickwinkel, wo kommt dein besonderer Blickwinkel? Kannst du das nochmal beschreiben, wie du deinen Blickwinkel wahrnimmst?
Sehr gerne, Frank. Vielen Dank für die Frage. Also zunächst möchte ich mal sagen, dass viele Strategieberater oder Pricing-Agenturen oder auch Vertriebsberater, die wollen und dürfen keine Rechtsberatung durchführen. Die haben ihren kaufmännischen Blickwinkel und den betrachten sie eben. Und dann gibt es viele Juristen, die verstehen die vertrieblichen und marketingseitigen Zusammenhänge nicht ausreichend. Die können zwar gut Paragraphen lesen und die haben die Urteile drauf und die wissen, was nach der Rechtsprechung möglich ist. Sie wissen aber im Zweifel nicht, wie das in der vertrieblichen Praxis wirkt oder was wie wirkt. Und hier kommt mir jetzt tatsächlich mein Werdegang zugute. Ich habe eben ein berufsbegleitendes MBA-Programm in General Management gemacht und war da Assistent der Vertriebsleitung eines Elektrowerkzeugherstellers und habe parallel in den Marketingabteilungen eines Automobilherstellers und eines Lebensmittelherstellers praktische Erfahrungen gesammelt und halt in der Zwischenzeit in den letzten 25 Jahren 75 selektive Vertriebssysteme eingeführt, umgesetzt und durchgesetzt in 15 Branchen der Konsum- und Gebrauchsgüterindustrie. Und genau das ist der Punkt, dass ich eben weiß, wie sich der genervte Atem eines gereizten Endkunden oder Handelskunden anfühlt, wie man da hingehen muss, wie man da vorbereitet sein muss und welche Waffen und welche Werkzeuge wirklich wirken. Und jetzt kommt's und ich weiß auch, wie man sie legal einsetzen darf. Und das ist das Besondere an meinem Blickwinkel.
Das kann ich bestätigen. Und jetzt auf die konkret für die Geschäftsführer, für die Vertriebsverantwortlichen da sind. Welche Hersteller werden in diesen sich wandelnden Zeiten, weil das ist jetzt interessant mit der Expertise, aus deiner Sicht gewinnen? Ich sage immer, für mich ist klar, also wer jetzt nicht schafft, den Endkundenfokus, also den Fokus auf einen anderen Kunden zu legen, die Organisationen haben sich perfekt darauf angelegt, den Kunden, den Einkäufer zu bedienen und die es schaffen, als erstes sich auf den Endkunden zu fokussieren und ihre Organisation auch darauf auszurichten, das sind die, denen ich die größten Zukunftschancen einrichte. Wie siehst du das? Welche Hersteller gewinnen künftig?
Also, ich möchte die Hersteller so ein bisschen nach Typen beschreiben. Ja? Also, da gibt es den Typ A, möchte ich ihn mal nennen. Das ist irgendeine Marke ohne Differenzierung. Einer, der seit 20 Jahren mehr oder weniger mit denselben Absatzmittlern im Gespräch ist und wo sich dann der Streit um 2% rauf oder runter bewegt. Die Marke an sich ist vollkommen austauschbar, die Produkte sind austauschbar. Ob der da jetzt eigentlich noch weiter im System spielt oder nicht, spielt für den Händler keine große Rolle. Typ A ist nach meinem Empfinden stark gefährdet. Typ B, das sind welche mit Produktkompetenz und einer gewissen technischen Alleinstellung oder technischen Überlegenheit. Die sind meistens besser dran, wobei hier das Problem in der Regel darin besteht, dass die technisch und über priorisierenden Vertriebe fürchterlich in der Endkundenzentrierung und fürchterlich in der Auftragsabwicklung sind. Das ist eine sehr langatmige, unprofessionelle Geschichte. Das erinnert mich immer ein bisschen an Fußball-F-Jugend, alle Mann am Ball inklusive Torwart, gell? Und das ist einfach schlecht. Ja, das, die sind zwar schon besser, aber wenn es hier Leute gibt, die einfach in der Auftragsabwicklung, in der Definition, was gebraucht wird, wie es gebraucht wird, wie der Kundenwunsch erfüllt wird, die da besser sind, die werden die anderen aus dem Markt räumen, selbst wenn deren Produkt- und Technikkompetenz besser sein sollte. Dann haben wir den Typ C. Die haben eine Produktkompetenz, eine Community und irgendeine gewisse emotionale Bindung. Das sind auch dann eher so luxusorientierte Marken. Die sind noch besser dran als die anderen. Die haben aber in der Regel eben ihre alten Vertriebsmodelle und sie haben ihre überholten Bezugskonditionsmodelle. Und über diese Bezugskonditionsmodelle geben die in der Regel ihren Händlern Waffen und Munition an die Hand und wundern sich dann, wenn die damit gegeneinander Krieg führen. Gell? So, und dann kommt der Typ D. Das sind die, die ein gutes Produkt haben, die ihre relevanten Vertriebssteuerungstools im Griff haben, die ein eigenes Ökosystem abbilden können, Service bieten, Daten bieten, Kundenzugang bieten. Die sind stark und die werden überleben. Und der Rest sind ja im Sinkflug. Und der Vertrieb wird immer sagen, wir können nichts tun, wir können nichts tun. Und man kann auch immer so lange nichts tun, bis man dann eben dann auf den Boden aufschlägt, gell? Dann kann man tatsächlich nichts mehr tun. Aber die Typ D, hier Produkt, Ökosystem, Servicedaten, Kundenzugang, die sich dorthin entwickeln, die haben nach meinem Empfinden realistische Chancen. Und daran erkennst du übrigens, hier kommt es dann eben nicht auf die Vertragsklausel in erster Linie an, sondern es kommt auf die Vertriebsarchitektur, die Vertriebsstruktur an, ob die eben zukunftsfähig ausgestaltet ist. Und dann kommt wiederum der Vertrag und das Recht ins Spiel, ob man das dann eben sinnvoll umsetzen und durchsetzen kann und gegen Störer jeder Art verteidigen kann.
Ja, und ich bin konkret jetzt gerade in einem Unternehmen, in einem strategischen Projekt, ein eher kleiner mittelständischer Hersteller, aber eine bekanntere Marke. Und ich stelle da fest, wie das Unternehmen unheimlich, also wie kriegt man das denn umgesetzt? Und was ich da feststelle, einfach im Kontrast zu größeren Unternehmen, ist, wie gut die daran sind, mit einem Mittel, was größeren Unternehmen tendenziell nicht gegeben ist, dieser Situation zu begegnen, weil da sagt man ja leichter gesagt als getan, Typ D zu werden. Aber was unfassbar hilfreich ist und ich glaube sogar überlebenswichtig in den Zeiten jetzt, dass in den Zeiten, und damit meine ich, dass Beratungen von großen Consulting, großen Strategie- und Consulting-Unternehmen, die vielleicht weltweit operieren, die Landschaft verändert sich zu schnell, als dass diese Unternehmen mittelständischen deutschsprachigen Unternehmen jetzt helfen können oder die Maßnahmen, die da empfohlen werden. Ihr braucht jetzt gesunden Menschenverstand. Die Unternehmen brauchen jetzt gesunden Menschenverstand. Und ich glaube, das eine ist das Streben in Richtung des Endkunden. Das ist die Riesenchance, die man jetzt hat, wenn die Handelslandschaft aufgemischt wird und Zugänge geboten werden von Google, Amazon, Social Media, Konzernen und Co. Und was würdest du noch beschreiben? Wie bist du auf diese vier Typen gekommen oder auf den höchsten Status von Typ D, das alles besitzt? Was ist da die Richtschnur, nach der du vorgegangen bist, um das zu bewerten?
Also es ist einfach Erfahrung. Und zwar im Moment, wenn man mit Vertriebsteams spricht, dann sagen die Vertriebsteams, wir dürfen unseren stationären Handel nicht verärgern, weil der hat immer noch einen Löwenanteil unseres Umsatzes, macht er aus. Und wenn man den stationären Handel nicht verärgern darf, dann muss man mit denen sprechen und verhandeln. Und der stationäre Handel selber hat aber in vielen Fällen eigentlich keine Argumentationsmittel mehr oder Rechtfertigungsgründe, warum er eigentlich mehr Konditionen will oder warum er überhaupt Konditionen will. Wenn du dir mal die Warenpräsentation in vielen stationären Verkaufsstellen branchenübergreifend anguckst, ist die in der Regel schlecht. Und zwar grottenschlecht. Und je größer die Organisationen werden, desto schlechter wird diese Beratungskompetenz. Ich habe oft den Eindruck, die Leute, die dort als Verkaufspersonal rumstehen, sollen bloß aufpassen, dass keiner Ware klaut. Aber ob da wirklich einer von denen beraten kann, das ist ganz, ganz selten der Fall. So. Und diese Plattformökonomie, die eben eine gewisse Ubiquität hat, überall sichtbar, permanent verfügbar, vollkommene Transparenz hinsichtlich Angeboten, Preisen, Varianten und so weiter, die macht es eben erforderlich, dass man sich als Hersteller darauf einstellt. Weil am Ende des Tages kommt es darauf an, dass dein Produkt aus dem Warenausgang betriebsbereit an die Verwendungsstelle des Endkunden kommt. Und die Befindlichkeiten in der Vertriebskette sind in jedem Land unterschiedlich, aber die Bedürfnisse der Endkunden sind in jedem Land ähnlich. Sonst würden sie dein Produkt nicht kaufen. Und diese Erkenntnis, die dann dazu führt, dass man nicht mehr in Konditionslogiken und Rabattlogiken denken sollte, sondern in Rollen der Händler, die eben hier dann zu erfüllen sind, die führt dazu, dass du in Ökosystem, Service, Daten und Kundenzugang denken musst. Und nicht mehr nur in, wenn ich das versuche, meiner marktnachfragemächtigen Einkaufsorganisation auf der gegenüberliegenden Seite klarzumachen, dann schmeißen die mich raus. Das können die vielleicht machen, noch ein, zwei Jahre, aber bei denen steigt der wirtschaftliche Druck ja genauso, weil die müssen sich genau dafür rechtfertigen, wofür sie eigentlich Konditionen wollen.
Ja, und ich glaube, dass im Zuge dieser zunehmenden Kommoditisierung, also gerade dann nochmal die größeren Beratungsunternehmen, die führen ja dazu, dass die Unternehmen in der Regel so ein bisschen gleicher werden, aber jetzt ist es so wichtig für produzierende Unternehmen, sich dieser Kommoditisierung zu entziehen und Maßnahmen zu ergreifen, die sie eben anders machen, um aufzufallen beim Endkunden und sich vor allem, und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, das zieht sich bei dem durch, was du sagst, dass sie sich nicht leicht substituierbar machen. Darum geht es, sich nicht leicht substituierbar zu machen. Wir haben für diese Folge jetzt hier 20 Minuten vorgenommen, deshalb würde ich jetzt schauen, dass wir auf Punkte kommen, weil wir haben ja versprochen, dass der Geschäftsführer, der hier zuhört, Butter bei die Fische kriegt. Und deshalb Frage an dich, woran erkennt denn dieser Geschäftsführer oder Vertriebsverantwortliche, dass er sich mit diesen unbequemen Fragen, die wir hier die ganze Zeit diskutieren, beschäftigen sollte?
Also es gibt zwei Punkte, auf die ich hinweisen möchte. Der erste Punkt ist, man sollte aufhören, nur operative Maßnahmen angehen zu wollen. Man sollte aufhören, Brandbekämpfung nur betreiben zu wollen, sondern man muss sich klar werden, dass es eine Vermarktungsarchitektur gibt, eine Vertriebssystematik und operative Maßnahmen. Und wenn Vertriebsarchitektur und Vertriebssystematik noch nicht stimmig auf die Zukunft eingestellt sind, dann sind operative Maßnahmen nur Stückwerk. Ja? Und damit kommen wir nämlich zu diesen Fragen, die Druck in der Magengrube ausüben können, die ich aber meinen Mandanten üblicherweise ganz gerne stelle, um ihnen klarzumachen, dass es nicht darum geht, dass sie ein Stück Papier kriegen, mit dem sie in den Markt rennen können, sondern dass sie etwas brauchen, was ihnen hilft. Und wenn man 3 oder 4 der folgenden Fragen nicht sicher beantworten kann, dann hat man den in der ersten Folge schon genannten Kittel-Burning-Index von 9, ja, also sichtbare Flammenbildung und starke Rauchentwicklung, und man sollte dann aktiv werden. Und diese Fragen könnten sein: Hat unsere Marke eine eigenständige ökonomische Funktion? Oder können OEMs oder Handelsmarken uns ersetzen? Wenn man mal die Handelsmarken-Sortimentsstruktur anguckt, dann sind das in der Regel die Schnelldreherprodukte von irgendwelchen Markenherstellern. Und die Markenhersteller sollen dann eben einerseits für die Schnelldreher-Eigenmarken als Preisanker nach oben dienen und sollen für die Sortimentsabrundung dann die Penner-Produkte liefern, die eben dann halt die nicht lukrativ sind. Also können OEMs oder Handelsmarken uns ersetzen? Dann kontrollieren wir unsere Distribution wirklich oder...
Dazu wollte ich ganz kurz, Entschuldigung, ich grätsch kurz rein, weil das will ich nochmal unterstreichen, weil das haben wir in der letzten Folge, falls du es nicht gehört hast, also du als Zuhörer nicht gehört hast, in der letzten Folge diskutiert, welche Rolle OEMs spielen im Zusammenhang mit Joybuy. Also wenn dir der Zusammenhang, wenn du den erschließen möchtest, spring unbedingt in die Folge davor. Extrem wichtig.
So. Kontrollieren wir unsere Distribution wirklich? Viele meinen, sie hätten irgendwas im Griff, aber eigentlich haben sie es nicht, weil sie sich über Jahre nicht die Waffen und die Augenhöhe hergestellt haben, die man braucht, um eben wirklich mit nachfragemächtigen Absatzmittlern wirksam verhandeln zu können. Nächste Frage. Wissen wir, wer unsere digitale Sichtbarkeit kontrolliert? Und wissen wir, welche Punkte wir vornehmen können mit unseren eigenen uns zur Verfügung stehenden Mitteln, um hier eben steuernd einzugreifen? Funktioniert unsere Kalkulationslogik unter vollständiger Markttransparenz? In der Regel nicht, weil die Bezugskonditionssystematik auf rechnungsabzugsfähigen Rabatten fußt. Dann kennen wir unsere wirklich wichtigen Vertriebspartner und deren Rolle in unserer Vertriebskette. Ja, kennen die wenigsten. Und dann vertreiben wir so, wie unsere Endkunden beschaffen wollen. Und das ist die Todesfrage. Die meisten vertreiben so, wie sie schon seit 20 Jahren vertreiben, aber nicht so, wie die Endkunden beschaffen wollen. Mhm. So. Und dann sollte man mal genauer hinschauen, wenn man hierzu nicht so genau Bescheid weiß. Und das sind die Vorfragen. Bei diesen Vorfragen unterstütze ich die Mandantschaft immer gerne. Eben, wie gesagt, aufgrund meiner Erfahrung, die ich jetzt seit vielen Jahren habe. Und das bringt die dann wirklich weiter, wenn man dann eben weiß, was sollte man tun und wie darf man den kartellrechtlich zulässigen Rahmen hierzu maximal ausreizen. Das ist eine der wesentlichen Punkte, wobei ich unterstützen kann.
Ja. Und was sich durchzieht für die Unternehmen, es geht darum, steuerst du oder wirst du gesteuert? Und wenn jetzt im Zeitalter von KI gilt das Gleiche, nutzt du das als deinen Sklaven oder bist du der Sklave dieser KI? Und hier geht es auch in dem Unternehmen ganz genauso, in dem sich schnell bewegenden Markt. Steuerst du oder wirst du gesteuert? Und das Ruder zu kriegen, dafür sind das genau die Fragen, denke ich. Wir sind schon am Ende. Markus, hast du einen Abschlusssatz? Möchtest du noch was da lassen?
Ja, gerne. Also vorbereitend für den nächsten Podcast kann ich sagen, viele Unternehmen diskutieren aktuell über Preise und wie böse der Onlinehandel ist. Die eigentliche Managementfrage lautet aber, welche ökonomische Funktion erfüllen wir in unserem Markt eigentlich überhaupt noch? Und wenn diese Frage nicht klar beantwortet werden kann, sollte man nicht bei Amazon oder Joybuy oder der bösen Einkaufskooperation anfangen, sondern bei der eigenen Vermarktungsarchitektur. Und das, also was braucht's und wie darf man es maximal kartellrechtlich ausnutzen? Das sind die Fragen, die jetzt gestellt werden sollten.
Ja. Wow, danke schön. Die Folge ist extrem kurz und kompakt und richtig auf den Punkt. Markus, danke, dass du dir die Zeit nochmal genommen hast. Ich möchte dich hiermit zu einer nächsten Folge einladen, weil ich merke, wir haben auch im Vorgespräch gemerkt, dass wir viel zu besprechen hätten. Und wir werden uns sicherlich in den nächsten Wochen dann nochmal wiederhören. Und du als Hörer wirst sehr wahrscheinlich Markus hier auch nochmal wieder hören dürfen, oder? Wenn ich das vorwegnehmen darf.
Ja klar, ich bin gerne, für dich und deine Hörer da.
Und dann wünsche ich dir jetzt eine angenehme Restwoche. Und falls du es noch nicht gemacht hast, abonniere den Podcast, um mehr, du willst nicht den Wettbewerb schauen, aber vielleicht willst du Gleichgesinnten helfen, auch diese Erkenntnisse zu erlangen. Und wenn dir das gefällt und du erinnert werden möchtest, dann abonniere unbedingt diesen Podcast. Und ich wünsche dir dann bis zur nächsten Folge wieder maximale Wirksamkeit und viel Erfolg für dein Unternehmen. Mach's gut, danke fürs Zuhören. Ciao.